Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber.
Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 48. Torge Brandenburg, Geschäftsführer Klavai Gruppe. Torge ist ein Personalprofi und Topmanager der Automobilindustrie mit viel Erfahrung auch im chinesischen Markt. Nach seinem Auftrag in China hatte er in Deutschland eine eigene Beratung aufgebaut. Sein Geschäftsgebiet war chinesische Firmen in Deutschland zu unterstützen, erfolgreich den europäischen Markt zu erschließen. Er erklärt uns, welche Herausforderungen diese chinesischen Firmen in Europa haben und dass die Industriefirmen heute eine globale Strategie brauchen. Ja, hallo Torge. Lange geplant, endlich heute mal wirklich in Hannover.
Schön, dass es geklappt hat. Danke für die Einladung, lieber Xiaolong. Dankeschön.
Wir sind ja lange in Kontakt, um ein Gespräch auszumachen. Wir wohnen nicht so weit entfernt, Lehrte und Hannover. Endlich freuen wir uns mal, dass die normale Zeit kommt und dass wir auch live in einem Interview sitzen und da austauschen können.
Richtig. Ja, die Entfernung, sagst du gerade, ist ja, eigentlich sind es nur 20 Minuten Autofahrt, aber jetzt die letzten Monate, als wir Kontakt hatten, war das im Prinzip immer genauso, als wenn wir um die halbe Welt telefonieren oder mit Teams arbeiten. Insofern freut mich das auch, dass wir hier zusammen sind.
Schön. Ich muss sagen, ich habe mich echt gefreut, dass direkt aus der Nähe jemand wie dich zu finden, der auch schon lange in China Erfahrung gesammelt hat und auch sehr lange Industrieerfahrung hast. Und vielleicht für die Zuhörer erstmal den Hintergrund von dir. Und mit welcher Aufgabe bist du nach China gegangen und von wann bis wann hast du in China gearbeitet?
Ja, ich habe Mitte, Ende der 90er bei Volkswagen gestartet mit einer Personalaufgabe, die sich dann relativ schnell entwickelt hat, in China Unternehmen anzusiedeln, nämlich die deutschen Zulieferer, die man an den neuen Fabriken mit angesiedelt hat in China. Wir haben dann aber auch sehr schnell gemerkt, dass der Weg auch umgekehrt geht, dass es auch chinesische, kleine und mittelständische Unternehmen gibt, die nach Europa gucken, auch insbesondere nach Deutschland schauen und auch ihre Fühler ausgestreckt haben. Das lief sozusagen parallel zu meiner Aufgabe in China, dort das Personal auszuwählen. Erstmal Personalmarketing zu machen, ein Auswahlverfahren zu organisieren und dann das richtige Personal für die Fabriken an Bord zu holen. Und so kommt man dann natürlich auch in Gespräche mit Zulieferern, die nach Europa gucken. Das habe ich eine ganze Weile gemacht, bis 2010. Du hast es gesagt, ich bin dann aus dem Konzern herausgegangen. Es hatte private Gründe, die Kinder waren noch relativ klein, meine Frau war verstorben und meine Überlegung war, na, dann werde ich lieber gerne auch komplett in Europa bleiben, in Deutschland bleiben und hatte aber gleich zu dem Zeitpunkt auch schon die ersten Anfragen von chinesischen Unternehmen, die gesagt haben, ja, ich würde gerne nach Europa kommen. Wir wissen nicht so richtig, in welche Stadt, was macht man da am besten? Geht man nach London, geht man nach Paris, geht man nach Berlin? Und wenn man sich für ein Land entscheidet, gibt es dort auch unterschiedliche Städte, in denen man sich ansiedeln sollte. Die Fragestellungen waren dann auch oft gekoppelt mit welchem Personal vor Ort arbeite ich? Und da ich nur aus der Personalecke komme, war ganz häufig die Frage, wer könnte denn der richtige Repräsentant für ein chinesisches Unternehmen in Deutschland sein? Mhm. Vielleicht noch weil wir auch über globale Strategien sprechen. Diese Themen, die wir in Wolfsburg vorangetrieben haben, also Lieferantenansiedlung, die wir dann auch an anderen Standorten gemacht haben. Dasselbe habe ich dann auch in Brasilien gemacht oder in Polen. Insofern ist meine Erfahrung nicht nur rein chinesisch, bilateral deutsch-chinesisch, sondern durchaus international. Und ich habe über diese vielen Jahre, über mittlerweile über 20 Jahre Erfahrung eben auch gemerkt, es gibt ein paar Themen, die sind immer sehr ähnlich. Ob ein chinesisches Unternehmen in die Schweiz geht oder ein deutsches Unternehmen nach Polen oder ein indisches nach Brasilien oder ein portugiesisches nach Deutschland. Ja. Da gibt es ein paar Themen, die treffen auf ein Management immer wieder. Ein Management hat im Prinzip immer wieder ähnliche Fragestellungen und durchaus ergibt es sich daraus eine globale Strategie zu entwickeln, die dann in dem Einzelfall unterschiedliche Untermaßnahmen hat, aber doch im Prinzip immer denselben Regeln folgt.
Super. Ja, also ich freue mich richtig, das sind ja 30 Jahre Internationalisierungserfahrung, die du uns sozusagen als Erfahrung weitergeben könntest. Und lass uns vielleicht mal eins nach dem anderen durchgehen. Du bist um die 2000 ungefähr nach China gefahren und zu einer Stadt oder nach einer Stadt heißt Changchun. Und wie war da die erste Eindrücke für dich gewesen?
Tatsächlich war die erste Reise nach China, ich erinnere mich sehr genau, ist der Flug nach Hongkong gewesen und ich habe noch gedacht, na, das ist ja sehr, hat ja so ein bisschen touristisches Ambiente, wenn man noch so ein Wochenende in Hongkong haben kann. Und dann sind wir aufs Festland gekommen, dann über, ich glaube, wir sind damals von der Fähre, mit der Fähre nach Zhuhai und dann von Zhuhai nach Changchun geflogen. Und das war dann mein erstes sozusagen Arbeitserlebnis in Changchun. Changchun, das kennen bestimmt viele der Hörer, liegt in dem sogenannten Rusty Belt, sagt man, also die Schwerindustrie, China Schwerindustrie war da, das große Automobilunternehmen Red Flag oder First Automobile Works, FAW, sitzt dort, hat ein Joint Venture unter anderem mit VW und da galt es natürlich dann eben sozusagen Personalarbeit zu machen, von dem Personalmarketing, das eben anders funktioniert als in Deutschland, das Auswahlverfahren, was man dann auch adaptieren muss und auch dann das Onboarding und das Training, die Kaskade des Ausbildens der Mitarbeiter. Und das ist vielleicht sogar schon ein ganz gutes Beispiel, da sieht man, die Grundthemen sind auf der ganzen Welt gleich. Ich muss versuchen, Personal sozusagen oder potenzielle Bewerber dazu zu bringen, sich zu bewerben. Ja. Das ist auf der ganzen Welt gleich. Ja. Ich habe mein individuelles als Unternehmer ein Auswahl, habe Auswahlkriterien, welche Mitarbeiter möchte ich gerne einstellen und dann muss ich eben diese Kriterien gegen die vorhandenen Qualifikationen, Skills abgleichen und dann habe ich das Onboarding und muss Arbeitsverträge machen und daran sieht man, das Verfahren ist weltweit gleich. Mhm. Aber ich habe durchaus unterschiedliche Maßnahmen, also zum Beispiel haben wir sehr früh gemerkt, dass man mit dem Thema, und wir reden hier über die frühen 2000er, da hat man noch durchaus Stellenanzeigen in Printmedien gemacht, das hat da in China schon nicht mehr funktioniert.
Okay. Du warst ja 10 Jahre in der Funktion, 2000 bis 2010. Was sind dann für dich so die größten Veränderungen zwischen dieser Zeit? 10 Jahre für China ist ja richtig eine lange Periode.
Ja, also tatsächlich war es so, dass ich gemerkt habe, dass ich auch mit denselben Informationen nach China gegangen bin, wie man sie heute auch teilweise noch hört. Da ging es sicherlich darum, Höflichkeitsregeln, wie geht man mit den chinesischen Gesprächspartnern um, Aber ich habe dann schon in den, wenn du das über die 10 Jahre meinst, schon gemerkt, und ich glaube, das ist auch heute noch so, es gibt im Prinzip 3 unterschiedliche Generationen, die in China Entscheidungen treffen, die Multiplikatoren sind, die Unternehmer sind oder als Unternehmer nachwachsen oder als Manager dort arbeiten. Du hast einmal die sehr traditionellen Unternehmer, die eben auch noch die wilde Zeit des Aufbaus mitgemacht haben, die auch durchaus in ihrer Zeit sehr viele Erfolge verbuchen konnten, und die nächste Generation, die dann schon viel mehr internationale Berührungspunkte hatten mit Menschen wie mit mir, die vielleicht auch selber Auslandsreisen gemacht haben, die auf Messen waren in Japan, in Korea oder eben auch in Europa oder in Amerika. Und du hast im Prinzip, und ich glaube, das wird jetzt immer stärker, die jüngeren Leute, die für die selbstverständlich ist, sich international zu bewegen, für die eine Fremdsprache zu sprechen normal ist, die vielleicht auch von ihren Eltern schon früh in die Sprachschulen geschickt wurden, und für die mit dieser Generation, der ersten Generation, von der ich gerade gesprochen habe, selber gar nicht mehr so ganz viel anfangen können im Tagesgeschäft, die das natürlich respektieren und die sich sozusagen in ihrem sozialen Umfeld bewegen, aber sobald sie mit globalen Themen, mit internationalen Geschäften zu tun haben, sich eben genauso sicher auf dem Parkett bewegen wie du und ich, wie andere Menschen, die viel durch die Welt reisen und auch viel sehen.
Also ich glaube, das ist richtig, und das gilt nicht nur für die Menschen, dass diese Veränderung oder diese unterschiedliche Typen von Charakter gelten auch für Unternehmen. Und 10 Jahre ist auch eine lange Zeit, wo du auch merken kannst oder merken konntest, wie die chinesischen Unternehmen sich weiterentwickeln. Und wir wollen ja heute über die internationalen Austausch sprechen. Und früher hast du natürlich als internationale Firma in China mit vielen chinesischen Lieferanten zu tun, direkt in China. Und diese Lieferanten werden von euch trainiert und aufgebaut. Die haben wahrscheinlich auch an Qualifikation gewonnen. Ich bin davon fest überzeugt. Sind sie dann auch für die Weltmärkte dann auch qualifiziert? Oder wie habt ihr dann weiter mit diesen Lieferanten sozusagen gehandhabt?
Also die Frage ist total berechtigt, und ich würde sie aber beantworten sozusagen Schritt für Schritt. Ich bin ja auch heute Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens, und wir haben zwar eine globale Strategie in der Expansion, aber trotzdem ist sie sozusagen auch da immer wieder Schritt für Schritt auf das einzelne Land ausgerichtet, auf das wir uns bewegen. Und auch auf die Branche. Mhm. Und wenn man überlegt, dass chinesische Unternehmer und mittelständisches Unternehmen, es gibt ja mittlerweile auch Unternehmen, die Größe und Umsatz haben und eine Beschäftigtenanzahl, die mit deutschen Mittelständlern durchaus vergleichbar sind. Mhm. Und wenn so ein Unternehmen sich überlegt, ich gehe nach Europa, dann wird geguckt, wo gehe ich denn hin nach Europa? Muss ich was produzieren? Will ich was vermarkten? Welche Leute brauche ich denn, um in dem fremden Markt unterwegs zu sein? Ja, ich schicke vielleicht auch erstmal meine eigenen Leute hin, die meine Firma kennen, also die aus chinesischer Sicht, die wissen, wie das Geschäftsmodell funktioniert. Und danach fällt schon mal die erste Entscheidung, wo gehe ich hin? Und dann wird ein Setup einer Auslandsniederlassung vielleicht in Rumänien völlig anders aussehen als in Großbritannien oder in Warschau anders als in Berlin. Danach richtet sich tatsächlich dann auch, okay, ich habe eine Produktion, ich will in Rumänien vielleicht etwas produzieren für den europäischen Markt, damit ich vielleicht auch Logistikketten gut in den Griff kriege, dann muss ich gucken, wo source ich denn meine Artikel, kriege ich die überhaupt alle in Europa?
Genau, habe ich die Lieferanten vor Ort?
Genau, ja, oder habe ich womöglich kritische Lieferanten, die auch in Asien, in Südostasien sitzen, dann muss ich nicht unbedingt die Produktion nach Rumänien verlagern.
Darunter leiden wir ja alle heute.
Ja, aber tatsächlich ist das je nach dem Geschäftsmodell, also es gibt ja auch immer mehr chinesische Firmen, die nach Europa kommen, die durchaus auch Produktion aufbauen. Also wir erleben das in der Automobilindustrie, dass an den Standorten, wo wir sind, wo es Expansion für ein Produkt gibt, für ein Auto, was vielleicht vor Ort gebaut wird, dort sich eben nicht nur die Lieferanten ansiedeln, die man so aus den letzten Jahren, Jahrzehnten kennt, die üblichen Verdächtigen wie Continental und Bosch, sondern es sind eben auch die MINT-Gruppe oder es sind Unternehmen, die dann eben auch nach Europa schauen, weil der OEM, der autobauende Hersteller, natürlich auch seine Zulieferer vor Ort haben möchte, auch um möglichst, teilweise auch um einen möglichst kleinen Carbon Footprint zu haben, aber eben auch um auf die Produktion im Zweifelsfall Einfluss zu nehmen, wenn die Qualität stimmt, dass man dann sozusagen eigentlich nur in den Lieferantenpark gegenübergehen muss und sagt, hier muss an der Qualität nachgearbeitet werden.
Du hast ja gesagt, Schritt für Schritt. Ich denke, das ist ganz wichtig, die Historie auch ein bisschen zu kennen. In der Phase, gerade in der Anfangsphase, als die chinesische Unternehmen wie MINT-Gruppe und so weiter, die nach Europa kommen, kann es sein, dass auch ein Stückchen von den OEM wie Volkswagen und auch andere OEMs motiviert worden sind, dass sie auch nach Europa kommen, weil man ja in China die schon mit denen sehr gut zusammengearbeitet haben, ne? Und dann quasi haben doch den Mut gefasst, nach Europa zu kommen.
Tatsächlich, also auch das habe ich in meiner VW-Zeit immer wieder erlebt, dass sehr speziell eben auch Unternehmen, die im Ausland mit VW oder mit den großen Zulieferern auch zusammengearbeitet haben, mit den europäischen, explizit gebeten wurden, komm doch auch nach Europa. Und auch für diese Unternehmen war das erst fremd, also so wie es für ein europäisches oder für ein deutsches Unternehmen fremd ist, vielleicht nach China zu gehen oder nach Indien oder nach Afrika in irgendein aufstrebendes Land oder nach Südamerika. So fremd war es genauso umgekehrt wie die chinesischen Unternehmen nach Deutschland zu kommen. Die Sprache ist anders. Man hat Respekt vielleicht vor der Bürokratie, die vielleicht von der Außensicht viel strenger ist oder viel effizienter ist, als sie dann tatsächlich ist, aber man hat eben doch Respekt vor den Themen. Für chinesische Unternehmen habe ich immer wieder gemerkt, also als Personaler vielleicht besonders häufig, spielt das Thema Gewerkschaften eine Rolle, Arbeitsverträge, Kündigungsschutz, wie wird das in Europa gehandhabt? Ja. Nicht mal, weil man dieselben Regeln mitbringen wollte, sondern einfach, weil man gesagt hat, oh, die Regeln sind anders. Ja. Jetzt brauche ich jemanden, der mich durch diesen Dschungel führt.
Ja, klar. Und das auch deswegen, weil man ja gebeten worden ist, nach Europa zu kommen. Man hat nicht proaktiv eine eigene Go-West-Strategie vorher entwickelt hat. Und dann stellt man die Frage, wie mache ich das, wenn das wirklich gefragt wurde. Und ihr habt ja das Business gehabt, um diesen Unternehmen zu helfen. Ja. Was habt ihr da festgestellt? Was sind die größten Herausforderungen, außer dieser Personalthema, wo du manchmal erwähnt hast, mit der Handhabung mit Gewerkschaften und so weiter? Wo sind die sonst noch Handlungsgebiete für die chinesische Firma in Deutschland?
Also wenn man in so einer stark regulierten Industrie wie der Automobilindustrie unterwegs ist, dann geht sozusagen die Erwartungshaltung oft über die Struktur des sich ansiedelnden Unternehmens in Europa. Also meinetwegen ein Zulieferer siedelt sich im Umfeld von Wolfsburg an oder in der Tschechei im Umfeld von Lada Boleslav bei Skoda, dann ist erstmal die Erwartungshaltung des OEMs, dass die Strukturen dieses Unternehmens so sind, dass es eben auch vergleichbar ist. Also es muss ein Organigramm geben, es muss ein muss bestimmte Funktionen müssen besetzt sein in einem Unternehmen. Man geht sozusagen davon aus, dass ein ausländisches Unternehmen, was kommt, sich sozusagen diesen Regularien unterwirft. Und das ist für ausländische Unternehmen, und das ist kein spezielles chinesisches Thema, erstmal eine Herausforderung, weil man vielleicht aus einem anderen Umfeld kommt, wo andere Regeln gelten, wo ein Organigramm vielleicht mal aufgemalt wird, eigentlich nur um einem Europäer zu zeigen, so würde das bei uns aussehen, wenn es das Organigramm gäbe. Und natürlich hat eine chinesische Firma zum Beispiel auch einen Arbeitssicherheitsmitarbeiter, der sich einsetzt, dass die Arbeitsplätze so sind, dass möglichst wenig Arbeitsunfälle passieren. Aber der ist vielleicht in dem Unternehmen in China komplett anders einstrukturiert oder in der Struktur ganz anders zu sehen als in Europa.
Andere Vorkehrungsmaßnahmen, andere Nachweispflicht und so weiter.
Genau, weil am Ende in Europa der Geschäftsführer haftbar ist für die für das Einhalten der Arbeitsrichtlinien und nicht unbedingt der HSE-Engineer.
Das ist richtig. Und das heißt im Grunde genommen, Sie kennen diese Geschäftskultur nicht, brauchen da quasi eure Unterstützung, also hat eure Unterstützung gebraucht, um an die Hand genommen zu werden, erfolgreich zu sein.
Genau, es braucht dann eben jemanden vor Ort, der hilft, das Personal zu finden, die sozusagen auch ein Setup eigenständig in Europa beherrscht und aber auch bei aller Struktur nicht die Struktur vergleichbar ist, sondern dass man eben auch viel Kommunikation macht zwischen dem Stammhaus in China und dem Setup in Europa. Und es braucht im Prinzip jemanden, der diese, ich sag mal, Wellen der unterschiedlichen Kulturen abreitet, der das eben auch übersetzen kann. Und ich rede nicht nur von Sprache, sondern dass das womöglich auch in einer dritten Sprache, in Englisch, erläutert wird, was ist hier unumgänglich, was braucht es, um auch die Konsequenz zu zeigen, was passiert, wenn man sich nicht an diese Vorgaben hält. Also zum Beispiel, dass man bestimmte Zertifizierungen macht, dass man ISO-zertifiziert ist, dass man IATF und 8D-Reporte lesen kann. Wir wollen hier kein technisches oder kein Qualitätsmanagement-Seminar draus machen, aber auch da muss immer wieder erläutert werden, das braucht, weil sonst bekommst du diese Aufträge nicht dauerhaft.
Also habt ihr das dann, also das ist ja für mich klar auf Management-Level die Thematik, ne? Habt ihr diese Leistung als beratende Tätigkeit gemacht oder habt ihr dann eher als so Interimsmanager oder Manager im Auftrag damals ausgeführt?
Auch wir haben ein bisschen gelernt in dieser Zeit. Wir haben den Ansatz erst gemacht als Dienstleister und gesagt, ach, wir vermitteln Personal und dann wird das schon passen. Ja. Dann sind wir immer wieder und immer öfter gefragt worden, ob wir nicht selber in verantwortliche Rollen springen. Ja. Und nachher haben wir es ein bisschen zusammengebunden. Dann haben wir gesagt, okay, stellen wir nicht Projektmanager, Interimsmanager für bestimmte Themen ein und ihr ausländisches Unternehmen guckt euch diese Menschen an und übernehmt sie dann, wenn ihr merkt, das funktioniert. Das war für beide Seiten übrigens, also für die europäischen oder deutschen Manager genauso wichtig wie für die chinesischen Investoren, dass man eben eine Zeit hatte des Kennenlernens. Und ich rede nicht über Warm-up-Gespräche und Guangxi oder Netzwerk, sondern es wird wirklich ein operatives Kennenlernen auf der Arbeitsebene. Und wenn der Investor aus China dort genügend Management-Attention hatte, welche Leute finde ich denn vor Ort und komme ich mit denen über ein Kommunikationslevel? Also am Ende arbeiten ja nicht Organisationen mit Organisationen, sondern immer Menschen mit Menschen.
Ja, das ist richtig.
Und da hatten wir als Personaler, ich habe es ja auch nicht alleine gemacht, als Personaler natürlich auch immer den Ansatz, neben dem Skillset oder dem Qualifikationsprofil zu gucken, passen die Menschen da gerade zusammen? Weil auch das ist auf der ganzen Welt gleich. Ich rekrutiere oft Menschen, weil sie ein bestimmtes Qualifikationsprofil haben, weil sie ein bestimmtes Skillset mitbringen. Wenn es dann aber nicht funktioniert, dann trennt man sich von den Leuten nicht, weil die Qualifikation nicht in Ordnung war, sondern weil in der Regel das Miteinander nicht funktioniert hat.
Ja, das ist wie so oft, ne? Das ist richtig.
Und genau das haben wir als Personaler dann versucht zu machen, dass wir im Prinzip eine Art von Matchmaking gemacht haben und das Skillset sozusagen dazu kontrolliert haben, ob das denn auch ausreichend ist für die Aufgabe, die zu stellen ist. Weil bei Qualifikation kannst du immer noch aufqualifizieren. Aber wenn das Miteinander nicht funktioniert, das kannst du nicht trainieren. Denn irgendeiner von beiden Seiten ist nicht authentisch und dann wird es irgendwann zu Reibereien kommen.
Ja? Das ist richtig. Wir reden ja von solcher Industrieunternehmen aus der Automobilbranche zuerst. Aber in deiner Tätigkeitsphase, diese Beratungsfirma zu haben, chemische Unternehmen zu unterstützen, gab es auch eine Bewegung, dass auch kleine und mittelständische Unternehmen aus China nach Deutschland kommen? Und welche Herausforderungen haben Sie da?
Also wenn chinesische Unternehmen nach Europa schauen, dann machen sie das in der Regel mit derselben Motivation wie andere Unternehmen, wie deutsche Unternehmen, die nach Asien schauen, nach China schauen. Okay. Die erste Überlegung ist immer, mein bestehendes Geschäftsmodell, mit dem ich mich schon etabliert habe in meinem Herkunftsland, funktioniert das auch in dem Land, wo ich glaube, dass ich gut sourcen kann oder wo ich gut vermarkten kann. Das ist eigentlich das Erste. Und in der Regel macht man es ja doch so, dass man auch die chinesischen Unternehmen sind manchmal Teil einer Delegation, die Messen besucht, wo es erste Kontakte gibt, wo man mal schaut, wie machen es denn die anderen, die vor mir da waren. Also wir sind ja eigentlich lange schon über die Zeit hinweg, dass wir First Mover haben. Es sind ja ganz viele, wenn deutsche Unternehmen nach China gehen, dann kann ich mich in der deutschen Community natürlich schon mal informieren, was hat funktioniert und was nicht. Und die chinesischen Unternehmen, die nach Deutschland
mittlerweile kommen, auch, ne?
haben ja auch, sind ja nicht mehr nur noch die First Movers, sondern es gibt eine Community und die gibt es auch durchaus lokal und die ist vielleicht in Hamburg anders als in Hannover und in Berlin vielleicht größer als in Düsseldorf. Ja. Nee, Düsseldorf, glaube ich, ist relativ groß. Aber
das ist auch groß, die chinesische Community. Ja.
Und dann versucht man natürlich darüber, und auch da unterscheidet sich Netzwerkmanagement von Guangxi nicht, an der Stelle nicht, dass man einfach versucht, die Kontakte, die man hat, zu erweitern, um zu überprüfen, ob mein Geschäftsmodell in dem neuen Land auch funktionieren könnte.
Wir haben ja über diese Management-Funktion, die ihr damals angeboten habt, gesprochen. Ich nehme an, wahrscheinlich bei den KMUs werden diese Unterstützung genauso geschätzt. Aber gibt es dann spezielle Funktionen, die nicht unbedingt auf der Top-Management-Ebene, aber auf der funktionalen Ebene, dass man diese chinesischen Unternehmen am meisten gebraucht hätten oder von euch gebraucht haben, und daraus ergeben sich dann auch eventuell eine Marktchance generell für deutsche Unternehmen in Heimatland, mit diesen chinesischen Unternehmen Geschäfte zu machen, weil man helfen sich ja gegenseitig, und wenn der chinesische Unternehmer, Investor aus China kommen, und man hat erstmal Respekt, aber wenn sie auch Geschäft mit uns machen, dann ist es deutlich sympathischer. Ne?
Genau. Du hast genau das richtig erkannt. Natürlich funktionieren Funktionalitäten in einem Unternehmen. Ich brauche vielleicht jemanden, der die Buchhaltung beherrscht. Ich brauche jemanden, der IT beherrscht oder der Sales kann. Aber oft funktionieren solche Expansionsschritte über kluge Allianzen, dass KMUs mit KMUs arbeiten. Und wir haben das selber gerade jetzt im Moment erlebt. Im letzten Jahr war es Reisen ja nicht ganz einfach und trotzdem haben wir Kunden in China, denen wir vor Ort eigentlich Unterstützung hätten anbieten können, also wir in dem jetzigen Unternehmen, sie sozusagen so aufzuqualifizieren, ihre Produkte oder ihre Produktlinien so in Schuss zu halten, dass sie fast nur noch IO, also in Ordnung Teile, produzieren können. Mhm. Aber wir konnten mit unseren Facharbeitern nicht nach China. Andererseits haben wir Unternehmen in China, die die Firmen betreuen, sozusagen, die europäische Kunden haben. Und wir haben das dann tatsächlich so gemacht, dass wir Expansion so organisiert haben, dass wir erstmal eine Kooperation, eine Allianz geschlossen haben mit dem chinesischen Unternehmen in Tianjin und wir in Braunschweig. Und wir haben gesagt, die funktionieren so ähnlich wie wir, die haben ähnliches Produktportfolio, aber dadurch, dass das Reisen im Moment eingeschränkt ist, können wir beide vor Ort, also jeder in seinem Heimatland, natürlich sich gegenseitig unterstützen. Und das heißt, im Moment ist es tatsächlich so, wir schreiben Rechnungen an unseren Partner in China für Leistungen, die wir hier erbringen, und die schreiben uns Rechnungen, die sie für uns in China erbringen. Also, und so sind schon zwei mittelständische Unternehmen mehr, die das Thema Expansion über tatsächliches Geschäft miteinander organisiert haben.
Ja, also ich glaube, wie man das im Vergleich setzt zu damals, wo chinesische Unternehmen gezwungen sind, nach Europa zu kommen, im positiven Sinne, weil man ja Auftrag bekommt von deutschen Kunden in Europa. Und jetzt geht man wahrscheinlich bewusster mit dieser Globalisierungsstrategie und auch vorausschauende. Hast du das auch gemerkt? Welche Kunden oder welche Geschäftspartner aus China hast du gemerkt, jetzt gehen sie auch relativ strategisch voran, nicht mehr um direkte Kunden zu beliefern, sondern auch wirklich strategisch in den europäischen Markt reinzukommen?
Also wenn man das Thema Allianzen und Kooperation wieder nimmt, das heißt, man muss im Prinzip in dem Land, wo man neu ist, natürlich braucht das auch jemanden, der vor Ort das Management macht. Also das hast du ja gerade gesagt. Aber eigentlich braucht es dann wieder jemanden, der die Allianzen und die Kooperation vor Ort sortiert. Mhm. Und das fällt vielleicht einem Einheimischen leichter als einem Expat. Also egal, ob der Expat nun expatriiert ist aus China in Deutschland oder aus Deutschland nach China, sondern du brauchst für diese Funktion entweder eine Agentur oder eigene Leute, die das vor Ort auch beherrschen. Und das, und da rede ich nicht über das Management oder über das Top-Management, sondern in den Funktionen, die man auch braucht in den Unternehmen. Also wenn du zum Beispiel das Thema IT-Sicherheit in Europa organisieren musst, dann brauchst du einen Europäer, der sich hier mit den europäischen Datenschutzgesetzen auskennt. Das kann man alles erlernen. Genau. Also, und jetzt kann man überlegen, stelle ich einen eigenen ITler ein oder suche ich mir eine Firma, die das nicht nur für mich, sondern auch noch für drei andere mittelständische oder kleine Unternehmen macht. Also oft funktioniert Expansion ja darüber, dass man eigentlich einen kleinen Regiebetrieb gründet und dann man würde vielleicht sagen, bestimmte Funktionen outsourced oder aber eben organisiert, bevor ich die in eine eigene Struktur baue, erstmal mit Partnerunternehmen zusammenzuarbeiten. Und das ist durchaus eine Chance für deutsche Unternehmen, wenn Chinesen kommen, Dienstleistungen zu erbringen, die man auch sonst woanders, also für deutsche andere Unternehmen oder für andere ausländische Unternehmen erbringt.
Also ich glaube, es sind zwei wichtige Botschaften, die du jetzt gesagt hast. Das eine ist, für die Mittelständler, egal ob es aus Deutschland oder aus China, ein Königsweg ist, wirklich über Allianz zu wachsen oder in den globalen Markt zu gehen. Das ist eine wichtige Message, finde ich. Das macht auch wirklich Sinn. Das zweite ist, die Zusammenarbeit fordere natürlich auch von beider Seite eine Art Kompromiss in Kulturverständnis und Kulturakzeptanz. Die ist manchmal gegeben und manchmal auch schwer zu erarbeiten. Ist das nicht ein Thema, wo jetzt fast Kulturerfolgskriterien geworden ist? Jetzt denk mal an deine neue Strategieallianz mit dieser Tianjin-Firma. Was sind eigentlich zu tun, um diese Allianz auch wirklich aufrechtzuerhalten?
Also, ich fange mal mit alten Vorurteilen an. Dieses Geschäft mit dem chinesischen Unternehmen hat nicht funktioniert, nur weil ich in der Lage war, eine Visitenkarte mit zwei Händen zu übergeben oder weil ich in der Lage bin, vielleicht das richtige Gastgeschenk zu machen. Ich glaube, das ist lange vorbei, dass darauf Erfolg oder Misserfolg einer Zusammenarbeit
basiert. Das ist, glaube ich, übrigens auch das Lieblingsthema vom interkulturellen
Training. Ja, da sind wir lange drüber hinweg. Ja. Im Prinzip, und deswegen reden wir ja auch eher über eine globale als über eine China- oder eine Deutschland-Strategie, geht es darum, einem Allianzpartner, einem Kooperationspartner die Chance zu geben, mit seinem Geschäft auch Erfolg zu haben. Und das kann in meinem Fahrwasser sein, also wenn ich Erfolg habe oder wenn mich ein Dienstleister erfolgreich macht, weil er mich vor Risiken schützt oder weil er mich komplementär mit seiner Leistung ergänzt, die ich vielleicht selber gar nicht aufbauen will, dann hat er was davon und ich habe auch was davon. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Ausschlaggebende. Es ist nicht also es gibt natürlich die Hürdensprache und vielleicht auch nochmal die soziale Herkunft, aber die habe ich auch innerhalb eines Landes. Mhm. Gibt es da Unterschiede? Wenn zwei Allianzpartner, das ist relativ simpel, beide das Gefühl haben, sie haben Chance, ihr Geschäft zu erweitern, dann werden Kooperationen und Allianzen auch immer funktionieren. Zumindest solange beide was davon haben. Ich glaube, das funktioniert seit Zeiten der ersten Seidenstraße schon so, dass wenn beide Seiten was davon haben, wird Geschäft immer funktionieren. Und dann ist Kultur nicht mehr Wettbewerb, sondern Lerneffekt und sagen, ach, ich kann woanders was sehen, wie funktioniert das denn woanders? Mhm. Und dann wird aus dem Druck, ach, ich muss mich jemand anders anpassen, auf einmal, dann wachsen Kulturen durchaus ein bisschen zusammen.
Ja, wenn ich so von dir so höre, du redest ja wirklich voller Überzeugung und voller Leidenschaft über die Kulturen und über die Zusammenarbeit als die wesentliche Basis für Geschäftserfolg. Ich glaube, das hat viele Gründe. Du bist Personaler, du bist gewandt, du kennst viele Kulturen. Aber das hat auch damit zu tun, dass du jetzt privat mit einer chinesischen Partnerin zusammen lebst. Das tut mir natürlich leid zu hören, dass gab es Familientraurigkeit in der Zeit, als du China verlassen hast in der Zeit. Aber jetzt hast du eine interkulturelle Situation privat. Inwieweit denkst du, du hast immer noch entdeckt, das sind chinesische Eigenschaften, die du vorher noch nicht gekannt hast? Oder denkst du, du bist jetzt in beider Kultur genauso zu Hause?
Also, ich bin mittlerweile mit einer Chinesin verheiratet und wir haben unseren Hauptwohnsitz, unser Lebensmittelpunkt ist durchaus in Deutschland. Wir sind aber viel in Shanghai. Im letzten Jahr etwas weniger wegen der eingeschränkten Reisemöglichkeiten. Dazu muss man sagen, dass meine Frau mittlerweile mehr Jahre in Deutschland lebt als zuvor in China. Sie ist hier rübergekommen als Studentin. Ich habe sie erst kennengelernt. Sie war erst bei der Messe und später dann bei Conti. Und als ich bei VW war, hatten wir mit Conti immer relativ viel zu tun. Und als ich dann bei VW ausgestiegen bin, war sie zum Beispiel ein Kontakt, den ich sozusagen genutzt habe und sage, Mensch, kennst du vielleicht jemanden, der Lust hätte, solch eine Agentur mitzugründen? Und tatsächlich war es dann so, dass sie dann irgendwann gesagt hat, ja, ich kenne jemanden, ich selber. Dann hat sie bei Conti aufgehört und wir haben diese Agentur gemeinsam gegründet. Und natürlich hilft das auch im Business, wenn man als Partner, als Paar aufeinander Rücksicht nimmt und sagt, naja, da gibt es Themen, die sind für den Partner wichtiger als für mich selber. Mhm. Und dann gebe ich auch bei Themen, die mir vielleicht nicht ganz so wichtig sind, eher nach, aber reflektiere aber natürlich auch, was ist da gerade passiert womöglich. Mhm. Und da kommt wieder der Personaler ins Spiel, der vielleicht auch immer mal wieder schaut und sagt, warum funktioniert ein Match und warum nicht? Ja, doch, das hilft natürlich auch, sozusagen die Erfahrung im täglichen Umgang, die haben meiner Frau bestimmt geholfen, sich persönlich weiterzuentwickeln. Ich für mich kann sagen, mir hat das geholfen, auch mich persönlich weiterzuentwickeln, dieser permanente Kulturaustausch. Und ich würde gar nicht behaupten, dass ich in beiden Kulturen zu Hause bin und vielleicht würde das meine Frau auch von sich nicht behaupten, in beiden Kulturen zu Hause zu sein, aber wir kochen viel miteinander und auf einmal gibt es Lasagne bei uns, die teilweise mit Kreuzkümmel und mit Sojasauce zubereitet ist, wie man sie in Europa nicht kennt. Die kennt man aber auch bestimmt in China nicht so. Also da wächst was zusammen. Ja,
was Kreatives aus der Mischung. Ja, wir sind so langsam am Ende unserer Gesprächszeit. Eine Frage hätte ich noch in Richtung in Zukunft. Glaubst du, du siehst deine berufliche Zukunft mehr in Deutschland oder glaubst du, dass deine berufliche Zukunft auch mit deiner Frau eher in China oder sonst irgendwo ist?
Ich glaube, also mit dem Unternehmen, mit dem ich jetzt, für das ich jetzt Verantwortung trage, sind etwa 500 Mitarbeiter, 30 Millionen Umsatz, die Firma Klawei in Braunschweig. Wir werden unser Wachstum immer über das Thema Globalisierung steuern. Insofern bin ich gar nicht sicher, ob es wichtig ist, in welchem Land man sozusagen seine Heimat hat, sondern dass man eben diese Internationalität auch organisiert bekommt. Und viel geholfen hat im letzten Jahr natürlich, dass es für alle, insbesondere vielleicht für die Europäer, mehr und mehr selbstverständlich geworden ist, Videokonferenzen abzuhalten. Dass man natürlich fehlen einem in dem direkten Zusammensein einige Signale, die Menschen, die soziale Wesen untereinander austauschen. Aber wir beide sind das sehr beste Beispiel. Ich glaube, wir haben jetzt dreiviertel Jahr, ein Jahr sozusagen nur Online-Austausch gehabt. Und
ich habe nicht das Gefühl, dass wir nur online kennen. Ne?
Genau, wir sind uns nicht fremd, sondern es hat vielleicht eben eine andere Vorbereitungszeit gebraucht und auch eine andere Beschäftigung miteinander. Aber ich habe das gerade in der Mitte schon einmal so gesagt, es ist eben nicht das Organisation mit Organisationen Geschäft machen, sondern am Ende ist es immer der Mensch mit dem Mensch. Und ich habe ganz tolle Menschen in Brasilien kennengelernt, aber auch ganz furchtbare. Und ich habe auch Leute in China kennengelernt, die ich nicht unbedingt nochmal wieder treffen möchte. Habe ich aber auch in Deutschland. Wenn ich überlege, es gibt auch ehemalige VW-Kollegen, die muss ich nicht unbedingt wieder treffen. Und es gibt welche, da freue ich mich, wenn ich mich wiedersehe. Geht denen wahrscheinlich genauso. Also es ist immer, hat sozusagen der Erfolg einer Organisation immer was mit den Akteuren zu tun. Und ob die Akteure, egal auf welchem Level, ob Management oder einfacher Arbeiter vielleicht am Band, es hat immer damit zu tun, dass Menschen mit Menschen in der Lage sind, zu interagieren.
Das ist richtig. Mit dem Wort, glaube ich, kann man unser fachliches Gespräch schon fast beenden, weil das ist, glaube ich, sehr motivierend, wie du das erzählst. Und ich glaube, das ist auch mein persönlicher Wunsch, überhaupt diese Podcast-Serie zu machen, ist auch deutsche KMU zu motivieren, Geschäfte mit chinesischen Unternehmen, egal wo, in China oder in Deutschland Geschäfte zu machen, das sind auch ganz normale Geschäftspartner. Und wir interessieren uns noch ein paar Sachen über dich. Und ich habe ein paar klassische Fragen, aber bitte um kurze Antwort. Wo ist eigentlich dein Lieblingsreiseziel in China?
Tatsächlich Qingdao.
Qingdao, okay.
Es hat ein bisschen was mit der Familientradition zu tun. Ich komme aus einer ganz alten deutschen Familie und tatsächlich gibt es Familienmitglieder, die zu Kaiserzeiten schon in Qingdao waren und die Bahnlinie nach Jinan mitgebaut haben. Und ich war ein paar Mal da und ich finde, das ist ein attraktiver Ort, der wirtschaftlich sehr dynamisch ist, aber auch einen hohen Freizeitwert
hat. Ja, super. Und du bist ja mit chinesischer Kultur wirklich sehr, sehr gewohnt. Kennst du ein wichtiges Buch oder kennst du vielleicht einen richtigen Film? Welche Empfehlung hast du da bezüglich Buch oder Film, um die der chinesischen Kultur nahezubringen?
Also ich habe zwei deutsche Journalisten, auf deren Urteil ich sehr vertraue. Der eine ist Wolfgang Hirn, der lange beim Manager-Magazin war, auch mittlerweile ein eigenes Tagesbriefing rausbringt. Und der andere ist Frank Sieren. Das sind durchaus Leute, die viel Hintergrundwissen haben, die einen offenen Blick haben, auch für die dynamische Entwicklung. Und ich glaube, egal welche Veröffentlichung von Wolfgang Hirn oder von Frank Sieren, kann man auf jeden Fall lesen. Und es ist immer erbauend. Das kann ich jedem empfehlen.
Ja, super. Also der Herr Hirn kenne ich schon. Der Herrn Sieren kenne ich noch nicht. Aber wenn du da Kontakt herstellen könntest,
das wäre
super. Mein Traum ist, dass ich den Herrn Sieren auch nochmal als Interviewpartner gewinnen kann. Vielleicht klappt das ja. Was ist dein Lieblingsgericht, chinesisches Essen?
Xiaozi, kann ich sagen. Xiaozi? Ja. Also die verschiedensten Arten mit Fleisch oder mit Gemüse oder es gibt ja auch die etwas andere Art, ein bisschen mit Krabbenfleisch und so. Also Xiaozi in jeder Form. Am liebsten sogar, wenn sie einen Tag alt sind, also wenn sie gekocht werden, frisch gekocht werden, einen Tag im Kühlschrank war und dann nächsten Tag nochmal aufgebraten werden.
Okay, das sind die China-Kenner. Ja, besten Dank für deine Info, beruflich wie privat. Und ich freue mich sehr, dass wir uns nochmal treffen, aber dann ohne Kamera.
Und freue ich mich auch drauf.
Dass wir uns auch so mal uns treffen. Ja, vielen Dank für deinen Besuch.
Ja, herzlichen Dank für deine Zeit. Prima. Und ich freue mich, wenn unsere Familien sich mal auf der Terrasse dir oder bei uns treffen. Und
sehr gerne.
Jetzt in
20 Minuten, das ist ja keine Entfernung.
Ja. Also, okay.
Wiedersehen.
Wiedersehen. Dankeschön.
Das war unsere heutige Episode. Ich bin Xiaolong Hu, Ihr China-Coach für Ihren Geschäftserfolg. Wenn Sie als deutscher KMU noch mehr über China wissen möchten, empfehle ich Ihnen unsere kostenlose englischsprachige Webinar-Serie China Webinar zu besuchen. Oder schreiben Sie gerne eine Mail an mich persönlich unter der Webseite china-team.de. Mit über 100 China-Experten können wir Ihnen gerne weiterhelfen. Bis nächstes Mal und 再见.